Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie heute mit etwas angeschlagener Stimme zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um einen Textabschnitt aus einem Bibelbuch, mit dem sich die meisten von uns für gewöhnlich etwas schwerer tun, nämlich um eines der Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes. Die Sendschreiben sind Briefe an verschiedene frühchristliche Gemeinden, in denen Jesus den Gemeinden durch den Apostel Johannes verschiedene Dinge sagt, auch kritische Dinge. Und ein Sendschreiben ist an die Gemeinde an Laodicea gerichtet. Und was Jesus an ihnen kritisiert, stößt den ein oder anderen Leser vor den Kopf und lautet in Offenbarung 3, Vers 16 wie folgt. Weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Es soll heute um die Lauheit des Glaubens gehen. Und einer, der davon überzeugt ist, dass das ein Thema für uns heute auch ist, ist Dr. Carsten Polanz, Islamwissenschaftler an der FDH. Sie dürfen gespannt sein, was er uns dazu zu sagen hat. Ja, und jetzt sitzt er hier bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Carsten Polanz.
Vielen Dank.
Herr Polanz, eine Frage, die mich zu Beginn natürlich interessiert, ist, Sie sind eigentlich Islamwissenschaftler, also auf diesem Gebiet ein echter Experte. Wie kommen Sie als Islamwissenschaftler dazu, sich mit so einem Thema zu beschäftigen?
Ja, tatsächlich nicht primär als Islamwissenschaftler und über den Weg meiner islamwissenschaftlichen Forschung und Lehre bin ich zu dem Thema gekommen, sondern es war einfach die Anfrage. Wir haben so Reihen ja im Plenum, wo alle Studierenden zusammen sind, auch mit den ganzen Kollegium, und da haben wir gerade dienstags immer die Auslegung eines Bibeltextes, eigentlich fortlaufend, und dieses Semester mal ausnahmsweise sollten wir predigen über Texte, die uns im Leben geprägt haben, Lieblingsverse oder einfach Texte, die in besonderen Situationen unseres Lebens eine große Bedeutung für uns gewonnen haben. Und da habe ich darüber nachgedacht, was könnte ich machen, und es ist tatsächlich dieses Sendschreiben, was erstmal etwas ungewöhnlich vielleicht wirkt, weil es sehr, sehr scharfe Worte auch enthält und wahrscheinlich viele nicht als Lieblingsverse bezeichnen würden. Aber es ist tatsächlich mir im Laufe des Lebens immer wieder mal über den Weg gekommen, und es hat mich beschäftigt und holt mich auch immer mal wieder ein. Und ich glaube aber, dass es auch für viele andere Christen, gerade hier bei uns im Westen, in westlichen Ländern und gerade auch hier in Deutschland, uns eine Menge zu sagen hat, auch im Blick auf Herausforderungen, in denen wir stehen. Und wenn ich die Brücke zu meiner sonstigen Tätigkeit schlagen soll, dann würde ich am ehesten sagen, ja, wenn Christen halbherzig unterwegs sind mit Jesus und lau geworden sind, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht, in ihrem Glaubensleben, in ihrem Gemeinschaftsleben, dann ist das natürlich auch nicht anziehend für Muslime. Dann werden wir die Begegnung auch mit Menschen anderen Glaubens und eben auch mit Muslimen in ihrer unterschiedlichen Prägung wahrscheinlich gar nicht erst suchen. Und da, wo wir in Beziehung zu ihnen eigentlich stehen, wo wir vielleicht auch muslimische Arbeitskollegen oder Nachbarn haben, werden sie uns wahrscheinlich auch vielleicht nicht unbedingt als Gesprächspartner ernst nehmen, oder es wird keine Fragen auslösen, unser Leben, weil ein laues Christsein, ein halbherziges Unterwegssein mit Jesus hinterlässt auch wenig Spuren, auch in unserem Umfeld. Und insofern gibt's da sicherlich auch eine Brücke zur Islamwissenschaft, aber nur sehr indirekt.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ich würde gerne an etwas anknüpfen, was Sie jetzt schon angedeutet haben, nämlich bevor wir gleich in den entsprechenden Bibeltext schauen, können Sie uns zu Beginn kurz erklären, welche Relevanz haben die Sendschreiben der Offenbarung insgesamt oder auch speziell dieses Sendschreiben für uns heute noch?
Ja, also erstmal tun sich ja viele Christen mit der Offenbarung schwer. Ich glaube, gerade die Sendschreiben sind aber Texte, die vielen noch eher auch zugänglich sind. Oder wo wir auch merken, das spricht ja doch auch in Situationen hinein, die wir heute persönlich oder als Gemeinde durchmachen. Denn das sind ja Offenbarungen Jesu Christi, die Johannes dort aufgeschrieben hat. Es ist die Botschaft des Gekreuzigten, aber auch des Auferstandenen. Es ist die Botschaft des Verherrlichten, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, seines Vaters im Himmel, und der einen tiefen Einblick gewährt in die Situation einzelner Gemeinden. Damals in Kleinasien 7 Gemeinden, heutige Türkei. Aber es werden jeweils unterschiedliche Herausforderungen, Situationen, in die Christengemeinden kommen können, angesprochen. Und da finden sich Christen durch die Jahrhunderte bis in unsere Zeit hinein wieder. Es ist auch, glaube ich, eine Antwort, zumindest ein Teil einer Antwort, ein ganz entscheidender Teil unserer Antwort vielleicht auch auf dieses nicht nur das Gefühl, sondern statistisch leider auch gut belegten Eindruck, dass es einen Glaubensverlust, teilweise auch einen Glaubensabbruch gibt in den westlichen Ländern, gerade in der westlichen Kirchenlandschaft, in Deutschland auch hier. Und damit meine ich nicht nur die Austrittszahlen aus den großen Kirchen, katholischen und evangelischen, die jetzt nochmal neu untersucht worden sind im letzten Jahr, sondern auch innerhalb der Kirchen, auch unter denen, die noch zur Kirche sich halten, vielleicht auch in den Freikirchen so mitlaufen, aber wo kein Feuer vielleicht mehr da ist, vielleicht nur noch Asche oder eine ganz kleine Flamme. Und statt jetzt nur darüber nachzudenken, warum sind so viele Menschen in der säkularisierten Teil unserer Gesellschaft nicht mehr ansprechbar für den Glauben oder haben verschiedene kritische Einwände gegen die Kirche, finde ich es ganz wichtig, dass die Kirchen und auch die Freikirchen darüber nachdenken, inwieweit ist ein Teil des Problems und damit aber auch ein Teil der Lösung, liegt es in dieser Lauheit, dass wir die überwinden, dass wir darüber nachdenken, ehrlich darüber sprechen und auch neu in die Bibel schauen und auch in dieses Sendschreiben, wie wir Wege finden können, diese Halbherzigkeit zu überwinden.
Ja, dann lassen Sie uns dieses Problem gerne jetzt näher anschauen. Wenn wir uns den dazugehörigen Bibeltext in Offenbarung 3 näher anschauen, dann stellt sich natürlich ganz zentral die Frage, was bedeutet eigentlich lau sein? Also was kennzeichnet eine Gemeinde oder auch einen einzelnen Christen, der lauwarm ist? Kann man das irgendwie greifen und definieren?
Ja, es ist nicht das eine noch das andere, sagt Jesus eigentlich. Wenn ich mal hier zitiere aus diesem Sendschreiben, dann heißt es in Vers 15, Kapitel 3 in der Offenbarung, also spricht Jesus, er stellt sich hier vor als der vertrauenswürdige, treue, zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, schaut jetzt hinter die Fassade quasi, hinter das, was so äußerlich anscheinend da ist, und dann sagt er, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Da fand ich jetzt schon mal spannend. Habe ich selbst als 16-Jähriger, glaube ich, Bibeltage erlebt, wo ich so erstmal so eine Leidenschaft für Theologie irgendwie in mir geweckt worden ist, wo der entsprechende Bibellehrer einfach uns ein bisschen erklärt hat. In Laodicea war so ein Aquädukt. Und dann lief dieses Wasser da durch. Sie hatten ein Wasserproblem, mussten das auf spezielle Weise lösen. Und sie hatten anders als in der Nachbarschaft, in der Region, andere Städte in der Region waren bekannt entweder für eiskaltes Wasser oder für so heiße Quellen. Und in Laodicea das Wasser galt als lauwarm. Und tatsächlich wohl Menschen, die von außen in diese Stadt kamen, das erstmal das tranken, die haben das ausgespuckt. Das war nicht zu ertragen, ja. Die Stadt hatte sich dran gewöhnt, die Menschen, die da lebten, haben sich an dieses lauwarme Wasser gewöhnt und Jesus greift dieses Bild auf und sagt, ihr habt euch an eine Lauheit im Glauben gewöhnt, so war es nie gedacht. Und ich erkläre mir das so, wir finden einen dicken, würde ich sagen, ganz dicken roten Faden, der sich durch die Bibel zieht, ganz viele Formulierungen, die so in die Richtung gehen, wir sollen das, was wir tun, von Herzen tun, von ganzem Herzen tun. Mit aller Kraft sollen wir Gott lieben, mit allem Verstand. Da soll unser ganzes Leben involviert sein. Und wir sollen von Herzen einander dienen. Wir sollen von Herzen einander lieben, von Herzen einander vergeben. Wir sollen für Gott arbeiten, auch Gemeinde bauen von Herzen. Also da sollen wir voll bei der Sache sein. Und Lauheit ist jetzt eben, ich bin dabei, ich laufe mit, ich mache mein frommes religiöses Programm, ich gehe in die Gottesdienste, ich besuche vielleicht sogar auch die Bibelstunden oder so, ich sitze dabei, ich werde auch vielleicht manche frommen Floskeln mir aneignen und Lieder mitsingen, aber das ist irgendwie ein getrennter Bereich im Leben und er durchströmt nicht, er prägt nicht sozusagen mein Alltagsleben, mein Arbeitsleben. Vielleicht gibt es auch bestimmte Bereiche in den Beziehungen, die ich knüpfe oder wie ich sie auch pflege oder nicht pflege, die so gar nicht vom Evangelium geprägt und durchdrungen sind. Und das, würde ich sagen, ist dann im biblischen Sinne und auch im Sinne dieses Sendschreibens Lauheit. Und Jesus sagt da also eigentlich Worte, die gehören zu den härtesten, die er überhaupt wählt. Also er will diese Gemeinde ausspeien, ausspucken. Und jetzt finde ich es spannend, auch da zu sagen, okay, diese Schärfe der Worte, das klingt unheimlich hart, aber er selbst sagt dann, dass er so erzieht und so zurechtweist diejenigen, die er liebt. Er ist ein Ausdruck seiner Liebe, dass er hier nicht diplomatisch beschwichtigend spricht. Und im Grunde zeigt er da der Gemeinde damit auf, so war es nicht von Anfang an nicht gedacht. Ich habe so viel mehr für dich vor. Und er hat auch für uns, glaube ich, für viele von uns im Westen so viel mehr vor, so viel mehr im Blick. Aber dazu muss er uns erstmal diese eiskalte Diagnose eben stellen.
Manche ziehen zwischen Lauheit in Laodicea und Stolz auch eine Verbindung. Was würden Sie dazu sagen? Was hat Lauheit mit Stolz zu tun? Vielleicht auch bei uns heute.
Genau, also er beschreibt das ja, dass diese Gemeinde sagt, ich bin reich, bin gut gekleidet, mir geht's gut und ich brauche nichts. Ja, sie ist selbstzufrieden geworden. Und jetzt kann man, das geht jetzt ein bisschen in die Spekulation, ob das auch durch den Vergleich geschehen ist. Das ist zu vermuten, also es ist auch eine stolze Gemeinde. Man weiß auch aus der Geschichte, dass Laodicea eine starkes Bedürfnis hatte, sozusagen selbstständig zu sein. Es gab dann mal ein Erdbeben auch und dann ist die Stadt in rasantem Tempo aufgebaut worden. Man hat ganz bewusst, da gibt es Dokumente, die das belegen, also die normalen Zuschüsse, die man dann beantragen konnte, also die wollte man nicht haben, die Hilfe von außen. Ja, man hat das selbst gestemmt und dieses Image, was offensichtlich in der umgebenden Kultur sehr stark sich verbreitet hatte, dieses Klima, das hat auch die Gemeinde erfasst. Ja, sie war fromm, sie war religiös, sicher auch ein Stück weit unterscheidbar von der umgebenden Kultur, aber auch da war so diese Selbstzufriedenheit. Und ich glaube, wenn wir erfahren wollen, wie es bei uns ist, und ich nehme mich da voll mit rein, auch mit der Gefahr der Lauheit, der Halbherzigkeit, dann schauen wir auf unser Gebetsleben. Wie intensiv, wie ehrlich ist das? Wie oft, wie gerne kommen wir vor den Thron Gottes, um unsere Anliegen, unsere eigenen vor Gott auszubreiten, aber auch für Nöte zu wissen, von denen wir ja nun unzählige haben in unserer Zeit, in unserer Welt, auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft, manchmal in unseren eigenen Familien. Wie sehr teilen wir das mit und erwarten wirklich, dass Gott uns hilft? Oder haben wir uns an den Status quo gewöhnt? Haben wir uns damit arrangiert? Und wenn das geschieht, dann glaube ich, kommen wir in eine ähnliche Situation wie Laodicea. Denn Jesus sagt ihnen, das ist ganz anders. Wenn ich da reinschaue, tiefer schaue, hinter die Fassade schaue, dann bist du genau das Gegenteil. Du bist nackt, ja, du bist arm und du bist blind. Ja, und das ist ganz interessant, weil das sind genau Bereiche für die Laodicea, auf die sie sich viel eingebildet haben. Also wenn man so ein bisschen in die Kommentarliteratur schaut, erfährt man eben spannenderweise, da war ein Bankenzentrum, Laodicea war bekannt für seinen zentralen Status dort in der Region im Blick auf Handel, auf Geld, auf Bankengeschäfte. Sie waren bekannt für ihre Kleider, sie hatten offensichtlich eine sehr wertvolle Wolle, die sie da verarbeitet haben, dafür waren sie bekannt und sie waren bekannt für Augensalben, für besondere Augensalben, mit denen man Augenkrankheiten behandelt hat. Und Jesus nimmt genau ihre Stärken und sagt, du brauchst was ganz anderes, du bist wirklich blind und du brauchst von mir Augensalbe und geläutertes Gold und du brauchst wirkliche Kleider, dass du deine Nacktheit bedecken kannst, dass du dich kleiden kannst, wirklich in einer ganz anderen Weise, als du es dir jetzt vorstellen kannst.
Vielen Dank. Lassen Sie uns nach dieser, wie ich finde, sehr spannenden Diagnose zur Therapie kommen und damit zu möglichen Wegen, wie man diese Lauheit überwinden kann. Was rät Jesus dieser lau gewordenen Gemeinde und diesen Christen jetzt in Laodicea?
Genau, vielleicht zu der Augensalbe nochmal. Das ist ein ganz spannendes Bild, finde ich. Weil das auch uns in der Bibel häufiger begegnet, dieses Problem. Und ich glaube, da werden uns auch viele Menschen außerhalb der Gemeinde zustimmen, dass es dieses Phänomen gibt, man kann sehen und nicht sehen. Oder man kann sehr unterschiedlich sehen. Also Menschen sehen sehr unterschiedlich, haben alle physische Augen, nehmen etwas wahr, eine Situation, ein Problem, ein Konflikt, sich selbst. Aber es kann zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen. Und Jesus sagt im Grunde, ihr habt ein grundsätzliches Problem in eurer Selbstwahrnehmung. Und weil ihr euch selbst nicht in dem Zustand seht, in dem ihr eigentlich seid, deshalb habt ihr auch keinen wirklichen Blick für das, was ich euch geben will und was ich euch geben kann und wer ich wirklich bin. Ja, deshalb verlangt es euch auch nicht nach tieferer Gemeinschaft mit mir. Aber ich würde euch so gern so viel mehr geben, aber ihr müsst vorher erkennen, dass ihr es braucht. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Paulus bittet da auch mal für die Geschwister in Ephesus drum, dass er, obwohl er da auch viel, viel Positives in dem Brief nennt und sie sehr stark ermutigt, aber er bittet darum, dass sie noch mehr erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Also wir haben nicht nur physische Augen, sondern auch innere Augen. Und die haben etwas mit unserem geistlichen Zustand zu tun. Und an der Stelle verspricht Jesus ihnen eben, dass diese Augensalbe, die er ihnen allein geben kann, ihnen dann wirklich Augenlicht wieder schenkt. Und das heißt, sich selbst wieder so zu sehen, wie man wirklich ist. Und da vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, der auch in der Vorbereitung auf diese Predigt damals mich dann sehr angesprochen hat. C.S. Lewis spricht mal davon, wir können vieles auch so im moralischen Bereich vielleicht überwinden, auch mit menschlichen Methoden oder auch gerade vielleicht mit dem Appell an uns selbst, das ist unter unserer Würde. Aber das Problem ist dann, führt er weiter aus, dass wir sozusagen im Gegenzug wir möglicherweise dem geistlichen Stolz verfallen, gerade auch als Christen, stellen sozusagen ein moralisches Gesetz auf, versuchen dem dann nachzueifern und merken nicht, wie stark wir uns möglicherweise dann auf diesem Gebiet in dieser Frage dann darüber definieren, wie wir vermeintlich oder tatsächlich irgendeinen Abstand zu anderen gewonnen haben. Wir schauen nach rechts und links und definieren unser Christsein darüber. Und das ist ein ganz, ganz furchtbarer Zustand, glaube ich, wo Jesus auch durch das Endschreiben an Laodicea zeigt, wenn dieser geistliche Stolz in unsere Gemeinden, in unser Herz einzieht, dann ist es läuft etwas grundlegend falsch. Und das, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass er anders als in den anderen Sendschreiben, hier eben nicht mit positiven Dingen beginnt.
Zum Schluss stoßen wir jetzt auf die Beobachtung, dass ausgerechnet in diesem, wie wir gesehen haben, ja zunächst mal sehr düsteren Sendschreiben, wir eine einzigartige Verheißung vorfinden. Was meint Jesus, wenn er davon spricht, dass er vor der Tür steht und anklopft und Tischgemeinschaft mit denen haben möchte, die ihm die Tür öffnen?
Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, warum ich auf diesen Text gekommen bin bei der Auswahl. Das ist wirklich ein Vers, der mich sehr geprägt hat und zu dem ich immer wieder zurückkehre, gerade wenn es darum geht zu beten. Für mich eine unheimlich starke Ermutigung, weil ich selber sehr profitiert habe von diesem Büchlein, wird vielen vielleicht auch unser Hörerinnen und Hörer bekannt sein von Ole Hallesby, Kleine Schule des Gebets vom Beten. Und da ist eigentlich einer der ersten Sätze, Beten von seinem Wesen her ist Jesus einlassen, Jesus die Tür öffnen. Ja, und das soll diese Gemeinde auch. Und das tun wir, glaube ich, ganz zuallererst, indem wir ehrlich beten. Jesus hineinlassen in das eigene Leben, für mich ein wunderschönes Bild mit dieser Tür. Ich gehe nicht raus zu Jesus für eine gewisse Zeit und dann kehre ich in meinen Alltag zurück, wo ich so meine eigenen Ecken habe und Kämmerchen, wo ich mich dann hin verkrieche und wo ich die Dinge mit mir selbst ausmache, sondern ich lasse ihn möglichst in alle Zimmer hinein. Ich lasse ihn in alles hineinschauen, ich lasse ihn auch in alles hineinsprechen. Und er verspricht mir Tischgemeinschaft, also genau dieser Gemeinde, die so scharf einerseits verurteilt wird oder ermahnt wird, erhält diese wunderbare Verheißung, dass Jesus, das ja damals gerade im Orient ein ganz starkes Bild, auch Tischgemeinschaft ist, intime Gemeinschaft, vertrauensvolle Gemeinschaft, ist Wertschätzung, ist Annahme, denkt man an die Zöllner, mit denen Jesus auch sich nicht zu schade war, diese Tischgemeinschaft zu haben und was das für eine was das für eine scharfe Kritik auf Seiten auch des religiösen Establishments ausgelöst hat, das verstehen wir nur, wenn man begreift, hier will Jesus sagen, ich nehme dich an, so wie du bist, aber ich will auch, dass du in der Gemeinschaft mit mir verändert wirst. Und je mehr Zeit wir in dieser vertrauensvollen Gemeinschaft mit Jesus verbringen, desto, glaube ich, eher werden wir auch heil oder ja geheilt, auch von unserem geistlichen Stolz und auch von Halbherzigkeit. Weil wir wirklich erleben, Jesus hält, was er verspricht, anders als die Dinge dieser Welt, auf die wir uns manchmal vielleicht auch sehr viel einbilden und die aber letztlich nicht halten, was sie versprechen. Ein Punkt vielleicht noch, der mir auch eine große Hilfe war, im Verständnis dieses Jesus steht vor der Tür, er klopft an, wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. William Holman Hunt hat das mal gemalt, ein Bild, Light of the World, das Licht der Welt. Da steht Jesus als das Licht der Welt vor einer Tür und die ist zugewachsen, also die ist lange nicht geöffnet worden. Das geht oft Hand in Hand, wenn Menschen sich nicht ehrlich auch vor Gott bewegen und leben und ihr Herz vor ihm ausschütten, ist es oft so, dass sie früher oder später gerade in Nöten und Sorgen auch sich vor anderen Menschen verschließen. Diese Tür ist zugewachsen. Und diese Tür hat nur innen einen Griff. Sie kann von außen nicht geöffnet werden. Da kommt so schön zum Ausdruck, was Jesus auch hier in dem Sendschreiben vermittelt. Ja, er rät der Gemeinde, dieses Gold von ihm zu kaufen, diese Augensalbe anzunehmen und er klopft an, er bricht nicht ein, er fällt nicht mit der Tür ins Haus, er wird nicht übergriffig, sondern er lädt ein und er klopft an, er möchte, dass wir selbst uns ihm öffnen. Und das ist wirklich ein wunderschönes Bild, das heißt aber auch, wenn er die Tür nicht eintritt, dass er uns die Freiheit lässt, auch als Christen in Halbherzigkeit, in Lauheit zu verharren. Und so unseren religiösen Betrieb fortzusetzen, auch vielleicht als Gemeinde. Er lässt das zu. Das ist Teil unserer Würde, aber auch Ausdruck unserer Verantwortung. Wir müssen ihm die Tür öffnen. Und dann sind uns auch diese gewaltigen Verheißungen gegeben.
Herr Polans, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns auf dieses so wichtige Thema aufmerksam gemacht haben, uns dazu ermutigen, uns selbst zu hinterfragen, ob wir möglicherweise an Lauheit leiden. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.